Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Co-Host Jörg Schumacher zusammen hier in Wien im Europahaus sitze und einen neuen Podcast aufnehmen kann. Ja, hallo Jörg.
Ich auch, Andreas.
Ja, hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Menschen hier. Haben wir ja fast immer, aber diesmal haben wir den Fundraiser.
Ja, einen ausgezeichneten Menschen.
Das stimmt. Da merkt man, dass du ein Mann des Wortes bist und ich eher der Fundraiser unter uns. Wir haben eine ausgezeichnete Persönlichkeit hier, nämlich den Fundraiser des Jahres 2025 in Österreich, nämlich Reinhard Heiserer von Jugend eine Welt. Herzlich willkommen, Reinhard.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja. Das ist ja eine Auszeichnung, mit der man nicht automatisch rechnet, wenn man so lange wie du im Fundraising unterwegs ist. Was war für dich dein erster Gedanke, als du gehört hast, du bist es, der Fundraiser des Jahres?
Wie mich die Ruth Williams vom Fundraising-Verband angerufen hat und mir das erzählt hat, da ist mir richtig warm, kalt, heiß geworden. Weil das Erste, was mir in den Kopf geschossen sind, sind die Namen der Preisträger der Jahre davor. Und das ist das Who is Who der großen Organisationen, das ist das Who is Who der Persönlichkeiten, die bekannt sind durch Rundfunk und Fernsehen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was mache ich da oben? Ja, ich kenne den Fundraising-Kongress, den es mittlerweile 32 Jahre gibt. Ich war sicher über 20 Mal dabei. Und ich habe da immer raufgeschaut und gedacht, wow, das sind tolle Leute mit einer großen Organisation im Hintergrund oder mit einer großen Bekanntheit. Beides kann ich von mir und von Jugend eine Welt nicht sagen. Von daher eine Riesenüberraschung, aber dankbar, besser als eine Posthum-Ehrung.
Ich kann dich aufklären, Reinhard, denn in der Laudatio heißt es, in den vergangenen 28 Jahren hat Jugend eine Welt beeindruckende 125 Millionen Euro an Spenden und Förderungen für Straßenkinder, Bildungs- und Nothilfeprojekte weltweit gesammelt. Ein außergewöhnlicher Erfolg, der untrennbar mit dem grenzenlosen Einsatz von Reinhard Heiserer verbunden ist. Dieser Erfolg wurzelt in einer klaren Haltung, mutigen Botschaften, hoher Transparenz und in der Bereitschaft, im Fundraising stets neue Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, das, was dich ausmacht, oder, Reinhard?
Ja, mich und mein Team, weil was da nicht drinnen steht, ist, dass ein Fundraiser immer ein Team um sich herum braucht. Und das ist richtig. Ich kann leuchten, ja, wenn ich heute hier Fundraiser des Jahres bin, dann sind das die 10%, die nach außen leuchten, die 90% im Hintergrund der Menschen, die Recherchen machen, Buchungen machen, Projekte formulieren, Projekte schreiben, abwickeln. Alle die Dinge, die wir brauchen, die sind da nicht genannt, ja. Und von daher möchte ich alle die Menschen mit hereinnehmen, die quasi diese Basis ausmachen, damit ich die Erfolge einfahren kann, weil es ein Erfolg von uns allen.
Ich glaube, herzlichen Glückwunsch an der Stelle an das Team auch, von uns natürlich. Aber auf der anderen Seite, 28 Jahre ist eine lange Zeit und sind, glaube ich, auch viele Ideen, die du hattest.
Ja, bei mir kommt vielleicht noch dazu, dass ich selber als Entwicklungshelfer, hat es damals geheißen, vor 30 Jahren nach Ecuador gegangen bin und dort geprägt wurde, geprägt von Menschen, die sich vor Ort einsetzen für Straßenkinder, für Berufsausbildung, für Kinderrechte, für bessere Lebensbedingungen. Und diese 4 Jahre waren für mich sehr, sehr prägend. Ja. Und wenn man selber so eine Erfahrung gemacht hat und für eine Sache brennt, für Menschen brennt, dann tut man sich wahrscheinlich leichter, wenn man dann eine Familie hat, die das quasi von der Pike auf miterlebt und das mitträgt, dann ist das auch sehr, sehr hilfreich. Und von daher gesehen bin ich sehr, sehr dankbar über diese Erfahrung damals, die quasi für mich so eine Veränderung waren vom Techniker, der ich vorher war, Elektrotechniker, hin zu einem Netzwerker, Fundraiser, Pusher, um diese Menschen im globalen Süden, in dem Fall in Ecuador, zu unterstützen.
Ja, also deine Bescheidenheit in Ehren, aber ich muss ehrlicherweise sagen, Reinhard, seit ich in Österreich bin, treffe und sehe ich dich immer wieder. Und das unterscheidet dich von vielen anderen Fundraiserinnen aus meiner Sicht auch. Du bist wahnsinnig agil, du bist wahnsinnig präsent und du hast Lust, deine Netzwerke auch sehr aktiv zu erweitern und zu bedienen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Wo nimmst du diese Energie, diese Kraft her?
Ja, ich glaube, es hat mit den Erfahrungen zu tun und das Glück, diese Menschen getroffen zu haben, weil ich habe gesehen und sehe immer wieder auf meinen Projektreisen, wie sich Leute einsetzen, die einen super Job machen. Und meine Erfahrung war, dass die Leute, die sich einsetzen für ihre Mitmenschen in Ländern, in Afrika, in Lateinamerika, sich nicht nur ums Geld kümmern müssen. Das können wir hier in Europa besser. Wir brauchen Geld, Sie brauchen Geld, ja, abgesehen von gerechteren Strukturen. Und das ist etwas, was mir Kraft gibt. Es ist die Familie, die das mitträgt. Ohne dem wäre es gar nicht möglich. Ja. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne unter anderen Menschen ist. Ja. Und was zu den Netzwerken betrifft, wo du mich immer wieder siehst, ich glaube, wir schaffen es nur gemeinsam in Netzwerken. Ja. Und ich beobachte schon, wenn Ressourcen knapper werden, dann werden als erstes Mitgliedsbeiträge bei Dachverbänden gestrichen, die Zeitungsabos werden gestrichen. Aber gerade, dass wir die Dachverbände in diesen Zeiten stärken müssen, wurscht, ob das der Stiftungsdachverband ist, der Fundraising-Dachverband, die gemeinnützigen Dachverband. Wir brauchen eine starke Stimme und die können wir nur gemeinsam sein.
Nun kommst du ja aus der Elektrotechnik, aus der Entwicklungszusammenarbeit. Wie bist du ins Fundraising gekommen und was war für dich, zweite Frage, der größte Schritt oder der größte Angang in diesem Fundraising?
Das habe ich mal kurz überlegt, wie die Ruth mir gesagt hat, dass ich diese Auszeichnung kriege, weil wenn man zurückgeht, dann geht die erste Fundraising-Erfahrung zurück, dass wir als Nikolaus und Krampus durch den Ort zu Hause gezogen sind, noch als Jugendliche, und dort Geld gesammelt haben für den Kindergarten. Ja? Vor uns die Gruppen, die sind noch durchs Land gezogen und haben das Geld, was sie gesammelt haben, versoffen auf Neudeutsch. Ja? Wir haben mit dem Geld quasi im Kindergarten ein Spielhäuschen gekauft. Ja? Und dann war ich im Elisabethinum in Innsbruck, was eine Institution für körperbehinderte Menschen ist, und habe dort von Menschen gelernt, die Top-Fundraiser sind, ja, die das toll schreiben haben können, die das toll rausgebracht haben. Das heißt, mein Lebensweg ist begleitet von Vorbildern, die etwas vorgelebt haben, die etwas vorgemacht haben und die ich extrem schätze. Und die Erfahrung in Ecuador, dort zu sehen, wie die Menschen unterstützt werden und was diese Unterstützung auch, wie viel die multipliziert wird, ja, dass das jetzt nicht nur eine dumme Spende ist, sondern dass das ein Investment ist, dass das Empowerment bedeutet, dass das Wachstum in die Selbstständigkeit bedeutet, das habe ich in Ecuador gelernt. Ja, und da habe ich meine ersten Anträge geschrieben im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit, ja, und habe dort zwei Dinge gelernt. Ich habe eine deutsche Institution geschrieben, weil wir haben einen Mure gehabt in Ecuador und ich habe einen Elektrogenerator beantragt. Und das hat dann über ein Jahr gedauert, bis ich dann eine Antwort und eine Zusage für diesen Elektrogenerator gekriegt habe. Und wie er denn gekommen ist, hat es in Ecuador wieder einen Strom gegeben, weil sie das Kraftwerk repariert haben. Und dann habe ich gefragt, ob man das umwidmen könnte in was anderes, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr, geheißen. Nein, sie haben einen Generator bestellt, also kriegen sie einen Generator, müssen sie einen Generator installieren. Und darauf habe ich mir geschworen, wenn ich zurückkomme nach Österreich und selber Geld sammle, dann muss das schnell gehen, es müssen schnelle Entscheidungen sein, man muss hören, was die Menschen vor Ort wirklich brauchen, und man darf sich nicht in Verwaltung und Systemen zufrieden geben, sondern die Hilfe muss beim Menschen ankommen.
Reinhard, nun bist du seit 28 Jahren, 30 Jahren im Geschäft. Was hat sich für dich am stärksten verändert, positiv wie negativ?
Am stärksten hat sich aus meiner Sicht die Art des Helfens von Seiten der Spender verändert. Wenn ich zurückdenke, früher bei meiner ersten Zeit noch in Tirol als Fundraiser, da war das Thema, dass es sehr viel mehr freie Spenden gegeben hat. Man hat der Institution geholfen, man hat ein Vertrauen in die Institution gehabt, da war ich mit Kapuzinern unterwegs, ja, die haben das Geld bekommen. Später ist dann dazugekommen, und da habe ich eigentlich am meisten Erfahrung gehabt, dass es Projekte braucht hat. Ja, man hat nicht mehr ein Geld bekommen als Institution, sondern man hat Projekte vorlegen müssen. Man muss erklären, was man mit dem Geld macht, etc. Und das hat sich vor allem bei öffentlichen Geldgebern dann noch einmal und bei Stiftungen unter dem Titel Professionalisierung ist eine Verwaltungsexplosion passiert, ja, wo wahnsinnig viel dokumentiert, niedergeschrieben, Excel-Listen, Zahlen, Aber das Herz der Menschen, das Anliegen, ja, das wirklich mitzutragen und mit den Menschen, mit der Not, mit dem Bedarf, sich auch zu adaptieren, das hat total nachgelassen. Und wir merken jetzt, dass wir in einer Zeit kommen, wo mehr die Partizipation eine Rolle spielt, das Mitreden der Spender, neue Generation von Spendern kommt. Und ich glaube, gerade für Organisationen wie uns, die wir aus einem traditionellen Fundraising-Umfeld kommen, den Wechsel hin in eine neue Situation ist ganz, ganz schwierig. Ich würde fast sagen, man müsste das neu gründen, weil man will auf der einen Seite die bestehenden Spender nicht verlieren, weil die ja sehr treu sind, auch vielleicht noch mit Testamenten punkten werden und so. Mhm. Und gleichzeitig junge Leute kommen, die ganz andere Ansprüche haben an eine Organisation, an ein Projekt, als wie die, die wir schon seit vielen, vielen Jahren haben.
Mhm. Was war der Moment in deiner Karriere, der dich am meisten berührt hat?
Am meisten berührt im Fundraising hat mich der Anruf einer älteren Frau aus Osttirol, die mir eine Summe um die 10.000 Euro zugesagt hat und erzählt hat, dass sie über all die Jahre das jetzt gespart hat und wenn die anderen Leute einen Saft bestellt haben im Gasthaus, hat sie ein Wasser getrunken und das Geld, was sie gespart hat, das hat sie zusammengetan und das möchte sie jetzt geben. Und das im Vergleich mit dem Besuch einer kleinen lokalen Politikergruppe, die 250 Euro übergeben haben, zu sechst gekommen sind, wir Kaffee und Kuchen gegessen haben, ist etwas, was für mich ein Zeichen auch der heutigen Zeit ist, nämlich das Wort Verhältnismäßigkeit. Ich schätze und sage ein Riesendanke der Menschen, die wirklich bewusst helfen, bewusst unterstützen und wo die Hilfe wirklich für die Menschen etwas ausmacht und wo die Hilfe, die Spende nicht nur ein Brosamen ist, den man gibt, damit man jemanden zufriedenstellt, sondern das von Herzen kommt, das mitgetragen wird und dann spielt die Höhe keine Rolle. Entscheidend ist das Wort Verhältnismäßigkeit.
Du hast ja gerade zu Recht angesprochen, wie sich die Spendengenerationen verändern und trotzdem seid ihr ja, bist du ja auch immer ganz vorne dran, wenn es um neue Trends und Entwicklung geht. Also Bitcoin zum Beispiel ist ja ein Thema, da warst du ja mit einer der ersten in Österreich, die das als Fundraising-Thema begriffen haben. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, Bitcoin war eine Kollegin, die bei uns gearbeitet hat, in dem Fall auch eine Tirolerin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, schau her, da gibt es eine neue Geschichte. Und es war vor 10 Jahren, glaube ich, war schon der erste Artikel 2015 im Fundraising-Magazin, wo wir eine Doppelseite über das Thema Bitcoin veröffentlichen durften. Ja, das Ganze ist dann wieder ein bisschen zurückgefallen, aber es ist eben etwas, wo ich mir denke, wie in vielen anderen Bereichen, es braucht zuerst den Menschen, der Bereitschaft hat, zu helfen, zu unterstützen, zu fördern, zu empowern, was auch immer seine Motivation ist. Und dann gibt es verschiedene Kanäle und wir versuchen, die Türen offen zu halten. Und sei es das, dass es eine Barspende ist, sei es das, dass es eine Überweisung ist, eine Wertpapierspende, ob das Bitcoin ist oder ob das Wertsachen wie Gemälde sind. Ja, wie der Mensch und mit welchem Thema der Mensch zu uns kommt, das bleibt ja dem Menschen überlassen. Die große Schwierigkeit auch beim Bitcoin ist ja, einen Menschen zu finden, der gern teilt, ja, der das einem anderen überträgt. Und von daher ist Bitcoin hier ein Kanal. Ja. Persönlich bin ich in letzter Zeit immer mehr mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, Bitcoin kann für eine Organisation doch ganz tolle Vorteile haben.
Nun, bist du ja Jugend eine Welt und angetreten mit eine Welt, als wir noch über globalen Süden und globalen Norden gesprochen haben. Und mittlerweile, 30 Jahre später, ist ja die Frage nach einer Welt schon innerhalb der eigenen Facebook-Gruppe nicht mehr beantwortet. Wie gehst du damit um, dass dieses Thema, für das du stehst, Gemeinschaft, dass sich das im Alltag der Gesellschaft weiter auseinanderdividiert?
Ganz ein schwieriges Thema. Also wir haben unseren Namen Jugend eine Welt gewählt, weil es schon eine Vorgängerorganisation in Deutschland gegeben hat, die Jugend dritte Welt geheißen hat und schon vor 28 Jahren war es nicht mehr modern, von der dritten Welt zu sprechen und so sind wir auf die eine Welt gekommen, in der einen Welt, in der wir leben Und auf die müssen wir aufpassen. Und egal, ob man jetzt quasi sich eher auf entwicklungspolitische Vorgaben haltet, wie die SDGs, oder sich am Papst Franziskus um die Sorge des gemeinsamen Hauses in Laudato Si orientiert, ja, wir haben nur diese eine Welt. Und als Jugend eine Welt ist es uns wichtig, auf diese globalen Zusammenhänge hinzuweisen, weil wir sehen viel zu oft, dass wir momentan einen Trend haben, so ein bisschen neues Biedermeier, der Blick auf uns, die Politik spricht, wir müssen unseren Wohlstand erhalten und kein Mensch sieht die Beziehungen, die dünnen Fäden in die Welt hinaus. Sei es bei den Produkten, die wir konsumieren, Kaffee, Tee, Bananen, Studentenfutter, da steckt überall enorm viel Kinderarbeit drinnen, ausbeuterische Kinderarbeit, die wir heute nicht mehr sehen, weil sie weit, weit weg ist. Und für uns ist es ein Thema, das immer wieder auch sichtbar zu machen und herauszugreifen, weil nur wenn wir dieses größere Ganze im Blick haben, kommen wir zu dem, was eigentlich als unser Ziel ist, das gute Leben für alle. Ich komme aus Südamerika, das Buen Vivir ist dort ein Begriff, der überall herumkommt, ja, und das heißt das gute Leben für alle und nicht nur auf den Wohlstand bei uns zu schauen. Das ist eine politische Botschaft, die sehr schwierig ist auch zu kommunizieren, vor allem im Spendenbereich, ja, wo man dann quasi so ein bisschen in einem Mittelding drinnen steckt, weil die Spendenmotive sind sehr, sehr unterschiedlich. Unsere Spender sind traditionell sowohl bei der Stiftung als auch beim Verein Spender, die Armut bekämpfen wollen, die Bildung fördern wollen, die Nothilfe leisten wollen etc. Aber es sind nicht die klassischen Unterstützer, die politischen Change wollen, ja, und die irgendwie Systeme verändern wollen. Ja. Und das ist schwierig als Organisation, diese zwei Dinge unterzubringen. Von daher ist in unserer Außenkommunikation klar, das Unterstützen, das Fördern, die Entwicklung, die Armutsbekämpfung. Aber als Organisation sind wir sehr engagiert in Plattformen, in Netzwerken, Fairtrade, ECPAT, Kampf gegen Kinderarbeit etc., um das zu tun, was uns am meisten am Herzen liegt, nämlich und heute den Kindern helfen, die jetzt auf der Straße sind und alles dran setzen, dass es morgen keine mehr auf der Straße gibt. Und das ist eine Doppelstrategie. Manche sagen Bauchladen dazu, ich sage dringende Notwendigkeit.
Ja, hast du eine Leidenschaft, oder? Nochmal, 28, 30 Jahre diese Leidenschaft, dein Team, deine Familie, die dich trägt. Gibt es nicht trotzdem auch mal Momente, wo du da ganz still irgendwo sitzt und sagst, jetzt habe ich die Nase voll?
Ja, die gibt es immer wieder, aber dann kommt wieder jemand über den Weg laufen und dann gibt es wieder einen super Plus und da gibt es was Tolles. Es gibt tolle Begegnungen, es gibt tolle Menschen, es gibt tolle Spender und Förderer. Ich denke mir, da nachzulassen, stellt sich jetzt für mich nicht die Frage. Und ich muss auch sagen, für mich ist in dem Bereich zu arbeiten, das zu tun, was ich kann, nicht etwas, wo ich trenne von meinem Leben. Und ich habe auch nicht das Problem von einer Work-Life-Balance da und von Abgrenzung und das Telefon im Büro liegen zu lassen und eine Nichterreichbarkeit herzustellen. Mein Leben ist das, was ich lebe und bin ich froh, dass ich das mit Familie und Beruf so vereinbaren kann, dass das gut übereinander geht und das macht mir großen Spaß und eine große Befriedigung und wenn das viele mittragen können, dann ist das toll, sei es Mitarbeiter, Förderer, Förderinnen, Spender, Spenderinnen, was auch immer. Ich glaube, da haben wir gemeinsam noch viel zu tun und ich fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl.
Ja, du wirkst ja nicht so wie so ein Typ, der jetzt mit der Auszeichnung sagt, das ist jetzt mein Schlussstein, sondern das ist ja für dich eher Motor wahrscheinlich für die Zukunft. Was sind so die nächsten Dinge, auf die du dich und auf die Spenderinnen und Spender oder die Menschen in Ecuador sich freuen dürfen?
Also, das ist für mich jetzt keine Lebensende-Auszeichnung und ich lehne mich zurück, ganz im Gegenteil. Ich freue mich über die Anerkennung, ich freue mich über die Wertschätzung. Für mich ist es eine Motivation und ich hoffe auch für mein ganzes Team, dass wir uns da weiter engagieren. Ein Blick in die Welt hinaus reicht, um zu sehen, dass wir noch genug zu tun haben. Und was mein Anliegen ist, ist da zu sein als ein Knotenpunkt in Österreich für unsere Partner und Partnerinnen in Afrika, in Lateinamerika, dass sie hier einen Ansprechpartner haben, dass sie hier mit Jugend eine Welt, eine Organisation haben, wo sie ihre Anliegen deponieren können Und wir als Jugend Deine Welt sind Brückenbauer, wir sind Ermöglicher, wir sind Träumeerfüller, wir leisten unseren Beitrag an dieser Schnittstelle. Aber wir sind Erfüllungsgehilfen für die Menschen vor Ort, an den Hotspots, an den sozialen Hotspots, und wir haben nicht das Ziel, uns selbst zu verwirklichen, um selber hier Regulatorien aufzustellen und für uns zu arbeiten. Wir für andere. Das ist eigentlich unser Anliegen.
Mhm. Reinhard. Schönes Schlusswort, trotzdem möchte ich noch einen draufsetzen. Aus der Laudatio hieß es, seine, und damit bist du gemeint, Initiativen wirken nachhaltig bei uns und in den Hilfsprojekten von Jugend eine Welt in den Ländern des globalen Südens. Die Ideen gehen Reinhard Heiserer dabei auch künftig sicher nicht aus. Das wünschen wir dir auch, ne, Andreas? Ja. Schön, dass du bei uns warst, hier live auf dem Fundraising-Kongress in Wien, und weiterhin toi toi toi, alles Gute für die Zukunft.
Und nochmal unseren herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, vergelt's Gott.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.